Kopfkompass. Der Podcast des Lehrstuhls für klinische Psychologie der Universität Jena.
Herzlich willkommen zu Kopfkompass, dem Podcast zu klinischer Psychologie der Universität Jena. Wir haben uns wieder in unserer EEG-Kabine zusammengefunden. Wir, das sind
Ilona Kreu
und Fabian Rottstedt. Wir wollen heute über Angststörungen sprechen. Ja. Und gleich vornweg schon mal, wenn es Kommentare oder Fragen zu der heutigen Folge gibt, dann haben wir eine E-Mail-Adresse, die lautet kopfkompass@uni-jena.de. Da gern Fragen, Feedback und Sonstiges hinschicken.
Genau.
Zum Anfang haben wir ja immer unseren Fact-Check zu jeder Folge und den hast du heute mitgebracht, Ilona.
Unser Fact-Check ist heute, jeder Zehnte leidet unter einer Angststörung. Das heißt, jeder Zehnte hat so viel Angst, dass das pathologisch ist, dass man das eigentlich mal behandeln sollte.
Ja.
Ja.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal, genau. Eigentlich ängstigen wir uns doch auch ganz gerne mal. Also wenn ich mir anschaue, wie viele Thriller und Krimis es so bei den typischen Streaming-Diensten gibt, dann gibt es ja offenbar auch so eine Lust daran, mal Angst zu haben. Und auf der anderen Seite gibt es eben Menschen, die so viel Angst haben vor Alltagsdingen. Also meine Frage an dich ist eigentlich ganz einfach. Warum haben wir denn überhaupt Angst und wann wird es denn pathologisch?
Angst ist eine wahnsinnig wichtige Emotion, die letzten Endes eine Schutzfunktion hat, erklärt man immer so evolutionär das klassische Beispiel, so quasi so ein Psychologen, Karlauer, ist der Säbelzahntiger, den habe ich in Therapien schon häufiger bemüht, wenn es um das Thema ging. Der musste schon für vieles herhalten. Also dass einfach es in bestimmten Situationen Sinn macht, Angst zu haben, weil Angst es uns ermöglicht, auf Gefahrensituationen zu reagieren.
Du meinst, wenn wir ganz in Ruhe irgendwo am Feuer sitzen und dann kommt berühmter Säbelzahntiger raus, dann können wir gut reagieren?
Dann sorgt die Angst dafür, dass wir gut reagieren können, weil Angst vor allem die Funktion hat, unseren Körper für die Reaktion, die wir dann zeigen sollten, zu energetisieren sozusagen. Mhm. Also die Energie bereitzustellen und möglichst schnell auch das Verhalten einzuleiten, was gegenüber einem Säbelzahntiger zum Beispiel angemessen ist.
Aber was ist denn das? Was passiert denn, wenn du Angst hast im Körper?
Wenn wir Angst haben, dann wird klassischerweise Adrenalin ausgeschüttet. Das ist der Botenstoff, den man stark mit dieser Reaktion, mit den körperlichen Reaktionen in Verbindung bringt. Und das geschieht übers autonome Nervensystem. Mhm. Und was dann passiert ist, dass der Körper fängt richtig an zu arbeiten, könnte man sagen. Der Herzschlag erhöht sich, wir atmen schneller, um quasi uns mit Sauerstoff zu versorgen, den Sauerstoff in die Muskeln zu bringen, reagieren zu können, schnell rennen zu können im Zweifel oder eben kämpfen zu können.
Ja.
Wir fangen an zu schwitzen, wir werden unruhig, es kann zu starken Anspannungszuständen kommen. Ja, das ist fast so ein bisschen wie Sport.
Ja, du sagst jetzt, das ist sinnvoll, wenn der Säbelzahntiger kommt. Nun kommt ja bei uns gar nicht allzu häufig ein Säbelzahntiger. Die sind ja auch schon seit vielen Jahren ausgestorben. Es kommen ja auch wenig andere Raubtiere.
Deswegen kann man auf denen immer so rumreiten. Die können sich nicht wehren.
Das ist praktisch, oder? Ja. Das ist wirklich praktisch, die armen Säbelzahntiger. Ja. Aber wenn wir das jetzt mal nach heute hin übertragen, dann haben wir ja heute noch eine ganz ähnliche genetische Grundausstattung. Unser Körper funktioniert ja noch genauso, wie er funktioniert hat zur Zeit, als die armen Säbelzahntiger lebten und wahrscheinlich schon damals gar nicht so häufig wirklich da waren. jetzt haben ja viele Menschen Angst, wenn sie zum Beispiel zum Arzt gehen und im Wartezimmer sitzen oder wenn ich auf ein Amt gehe und dort irgendein unangenehmes Gespräch habe oder ich habe ein Bewerbungsgespräch. Manche Leute haben ja auch Angst, wenn sie ihre Schwiegermutter sehen oder wenn ich mich zum ersten Mal mit jemandem verabrede, den ich eigentlich wirklich gerne habe, wo ich aber noch nicht so richtig weiß, ob der andere mich auch gerne hat, dann habe ich auch Angst. Passiert das Gleiche wie beim Säbelzahntiger?
Also es ist auf jeden Fall das gleiche körperliche System, was da aktiv wird. Genau. Und das ist tatsächlich bei für Betroffene von Angststörungen das zentrale Problem sozusagen, dass ein Verhaltensmuster, was in bestimmten Situationen total sinnvoll ist, eben auch in Situationen aktiviert werden kann, wo das nicht mehr so sinnvoll ist und auch nicht hilfreich, sondern dann eben zu Beeinträchtigungen führt.
Aber das erklärt mir, weshalb dann der eine oder andere schweißüberströmt quasi im Wartezimmer beim Arzt sitzt oder mit zitternden Händen am Bahnsteig seine Liebste abholt oder hoffentlich Liebste, noch nicht Liebste, abholt, weil eigentlich der Körper sich darauf vorbereitet, eine Kampf- oder eine Fluchtreaktion zu machen, die jetzt gar nicht so angemessen wäre in dem Moment.
Genau, weil der Körper hat halt nicht die Wahl, da noch auf andere Programme sozusagen zuzugreifen, sondern wir haben halt, wenn es um Angstsituationen geht, dieses eine Programm.
Ja.
Und wenn das aktiviert ist, dann spult sich das ab.
Dann spule ich das ab, inklusive Herzschlag, Schwitzen, schnell atmen.
Genau.
Was man sonst noch Hübsches haben könnte.
Genau.
Beklemmungsgefühle. Ja.
Und jetzt haben wir quasi schon gesagt, es gibt auch so klassische Reaktionen, also Verhaltensreaktionen, die man hat oder die man mit Angst verbindet. Das ist entweder der Kampf oder die Flucht. Und dann gibt es noch so das dritte, quasi das Kaninchen vor der Schlange, die Erstarrungsreaktion, sich totstellen sozusagen, könnte man sagen. Und größtenteils diese drei Reaktionen kann man auch bei Angststörungen immer wieder beobachten.
Jetzt habe ich ja ab und zu mal Personen vor mir, die mündliche Prüfungen ablegen. Viele, viele Leute machen mündliche Prüfungen ganz super. Und dann gibt es ja doch immer mal so zwei, drei, die haben halt Probleme mit mündlichen Prüfungen. Und relativ selten, aber es passiert, gibt es Leute, die kriegen echt einen Blackout. Also quasi wirklich wie das Kaninchen vor der Schlange. Und ich fühle mich gar nicht so schlangenartig und der andere sieht auch gar nicht so kaninchenmäßig aus. Aber letzten Endes passiert eigentlich genau das Gleiche, oder?
Ja.
Derjenige kriegt kein Wort mehr raus.
Ja.
Und ist so ein Stück weit hilflos in dem Moment.
Ja, unangenehme Erfahrung, wenn es mal passiert.
Tatsächlich für beide Seiten übrigens.
Für beide Seiten, genau. Weil das Gegenüber sich ja dann meistens auch hilflos fühlt und eigentlich irgendwie helfen möchte.
Genau, ne? Also das kriegt man dann schon hin mit so ein bisschen Smalltalk und rumsprechen. Aber das ist erstmal.
Man muss, letzten Endes muss man ein bisschen Zeit rumkriegen, bis die Reaktion vorbei ist. Und dann geht es meistens auch wieder. Ne?
Ja. Du hast das jetzt schon so anklingen lassen und es ist ja sicherlich auch die Alltagserfahrung von den allermeisten Leuten. Nicht jeder hat Angst vor den gleichen Sachen. Also dieses im Wartezimmer sitzen, eine Prüfungssituation haben, die Schwiegermutter treffen oder was auch immer. Oder andere klassische Dinge, Angst vor einem Hund zu haben oder so. Die einen Menschen haben das, die anderen Menschen haben das nicht. Es gibt Leute, die sind irgendwie ein bisschen weniger ängstlich. Das sind eher so die Haut draufs. Und dann gibt es andere Leute, die haben scheinbar Angst vor allem. Ja. Woher kommt das? Was unterscheidet das? Warum spult sich bei dem einen das körperliche Programm ab und bei dem anderen nicht?
Menschen unterscheiden sich einfach in ihrer Ängstlichkeit sozusagen. Mhm. Also letzten Endes ist das, kann das auch wie so eine Persönlichkeitseigenschaft sein, die alle Menschen sich irgendwie teilen und die halt bei einigen mehr und bei anderen weniger ausgeprägt ist. Das kann man unter anderem damit in Zusammenhang bringen, dass bei Menschen, wo das mehr ausgeprägt ist, die Hirnregionen einfach reagibler sind sozusagen, die für die Angstreaktion verantwortlich sind. Und ja, aufgrund dessen unterscheiden sich Leute halt voneinander.
Aber mit dem Reiz selber hat es gar nicht so viel zu tun, ne? Man könnte ja sagen, gut, es gibt ein paar Reize, vor denen haben alle Leute Angst. Also so ein Kampfhund ohne Leine, ohne Maulkorb direkt vor mir ist jetzt nicht so witzig, wenn er dann noch knurrt. Das würde wahrscheinlich vielen Leuten so gehen. Aber es gibt ja auch Leute, die haben Angst vor einem Schoßhündchen, was in 5 Meter Entfernung ist. Es gibt Menschen, die haben irgendwie Angst vor einer Spinne. Da spult sich dieses Programm schon ganz schnell ab, was bei anderen Leuten noch gar nicht anfängt. Also es hängt irgendwie nicht so wirklich daran, wie die objektive Gefahrensituation ist.
Nee, genau. Und das wird auch bei, wenn wir so in die einzelnen Störungen mal reinschauen, damit hat das nichts zu tun mit der objektiv nachvollziehbaren Gefahrensituation. Das wäre ja auch, man würde, wenn jetzt jemand vor einer objektiv nachvollziehbaren Situation Angst hätte, würde man ja klassischerweise auch erstmal keine Störung diagnostizieren.
Ja, ja.
Aber das, also das bringt uns ja so ein Stück weit zu der spannenden Frage, ne? Wo zieht man da jetzt die Grenze letzten Endes? Ist jetzt etwas pathologisch oder nicht?
Da könnten wir ins ICD-11 reingucken. Das haben wir ja auch schon ganz am Anfang gemacht. Und das ICD-11, das ist ja quasi so ein bisschen wie unsere Haus- und Hofbibel hier in der klinischen Psychologie. Also das internationale Klassifizierungssystem von psychischen Störungen oder von allen Erkrankungen, die man haben kann. Wir schauen uns das Kapitel 6 an, wo die psychischen Störungen drin sind. Wenn wir da jetzt in unsere ICD-11 reinschauen, dann können wir reinschauen in dieses Kapitel, nämlich die angst- und furchtbezogenen Störungen. Die haben auch schon gleich die passenden Überschrift. Und es gibt noch so eine grobe Zusammenfassung und die sagt erstmal, angst- und furchtbezogene Störungen sind gekennzeichnet durch eine übermäßige Angst oder Furcht. Also das ist der Situation nicht angemessen, das ist übermäßig. Und die Symptome dieser Angst oder Furcht sind so schwerwiegend, dass sie zu erheblichem Leid oder erheblichen Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen führen. Also faktisch, wenn ich so große Angst davor habe, dass jemand anders mich bewertet, mich jemand anderes für ungenügend befindet, jemand anderes denkt, dass ich inkompetent bin, dass ich nicht nur Angst habe, eine mündliche Prüfung zu absolvieren oder meinen Vortrag in der Schule zu halten, sondern dass ich dann davor mich krank melde, schlimme Bauchschmerzen kriege, mich vor der Situation drücke. Nicht nur einmal, sondern mehrmals. Im Zweifelsfall vielleicht auch meinen Schulabschluss deshalb gar nicht mache oder meinen Ausbildungsabschluss gar nicht zu Ende kriege. Dann macht das natürlich erhebliche Beeinträchtigungen in dem beruflichen Bereich. Denn ich könnte eigentlich eine wunderbare Ausbildung irgendwo gemacht haben. Aber dadurch, dass ich so viel Angst habe vor in dem Fall jetzt sozialen Situationen, stehe ich mir hier selber massiv im Weg. Das wäre so ein Kriterium.
Ja, genau. Es ist ja auch ganz schön formuliert, erhebliches Leid oder erhebliche Beeinträchtigungen. Das ist ja immer ein wichtiges Kriterium letzten Endes in der Psychotherapie. Und das bedeutet ja auch, dass zwei Menschen, die gleiche Angst haben vor derselben Situation,
ja,
nicht unbedingt dieselbe Beeinträchtigung erleben müssen.
Mhm.
Und das wäre, ist ja dann, das ist tatsächlich auch relevant für eine Diagnosestellung, beziehungsweise vor allem dann für die Implikation für eine Behandlung.
Das bedeutet, wir bleiben mal bei dem Beispiel von demjenigen, der so eine riesige Angst vor Prüfungen hat. Wenn es jemanden anderen gibt, der auch riesige Angst vor Prüfungen hat, aber dann sagt, okay, mitschwitzen und so weiter, ich ziehe es aber durch, ich habe auch Angst, dann hat derjenige nicht die gleichen Beeinträchtigungen, weil der kann seinen Schulabschluss zum Beispiel machen.
Genau, oder wenn der Lebenskontext einfach ein anderer ist und es ist gar nicht so relevant, dass das für denjenigen halt eine schwierige Situation ist.
Ich habe riesige Angst davor, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, bin aber Programmierer und im Homeoffice und gehe abends einkaufen. Dann, genau, ne, wenn ich damit zufrieden bin, ist das völlig okay.
Genau.
Als Kellner wäre es blöder.
Ja. Ja. Oder jemand, der Höhenangst hat, aber erst ab einer Höhe von 25 Metern, was eigentlich schon recht viel ist.
Schon weit oben ist.
Aber das kann halt trotzdem behandlungsrelevant sein, wenn derjenige regelmäßig auf Windmasten steigen muss, um seinen Beruf auszuführen.
Genau. Ja.
Jetzt spricht das ICD-11 ja von Angst- und Furcht-bezogenen Störungen. Was hat es denn mit der Unterscheidung auf sich?
Das ist eigentlich ist es eine akademische Unterscheidung zwischen zwei Begriffen, die wir im Alltag ja total austauschbar miteinander verwenden. Mit Furcht ist gemeint, ich habe Furcht in einer Situation. Der Hund steht vor mir und jetzt habe ich riesengroße Furcht oder riesengroße Angst, wie wir im Alltag jetzt auch sagen würden. Mit Angst ist gemeint, ich antizipiere, ich nehme schon mal voraus, was jetzt an Angst passieren könnte. Ich habe also Angst vor meiner eigenen Furcht, die dann kommt. Das Beispiel wäre, ich möchte früh zum Bäcker gehen und da muss ich an diesem Grundstück, der direkte Weggänger an dem einen Grundstück vorbei, wo dieser große Hund drin wohnt, mit diesem irrsinnig kleinen Zaun, riesiger Hund, irrsinnig kleiner Zaun. Und dadurch, dass ich also schon Angst vorher habe, nehme ich den Weg nicht, sondern ich nehme einen 5-minütigen Umweg in Kauf, um da eben irgendwo hinten lang zu gehen. Und wenn ich das nicht habe, dann würde ich einfach den geraden Weg lang laufen. Also das ist so der Unterschied. Und der Witz daran ist, dass der Grund, ich würde natürlich sagen, der Grund für meinen Umweg ist, dass da dieser riesige Hund mit diesem irrsinnig kleinen Zaun ist. Faktisch ist der Hund gar nicht so riesig, der Zaun ist auch nicht so irrsinnig klein, das kommt mir nur so vor, weil ich ja eben da so meinen verengten Blick auf die Situation habe. Und die Angst, die da entsteht, ist gar nicht unbedingt vor dem Hund. Der Hund ist da noch nie rausgekommen. Das ist mir auch klar beim direkten Nachdenken. Sondern das, was mich so beunruhigt, ist meine eigene körperliche Reaktion. Also ich weiß jetzt schon, mir geht es wahnsinnig schlecht, wenn ich dort vorbeigehen werde. Und deshalb gehe ich dort auch nicht vorbei. Und das ist so diese akademische Unterscheidung, die da so zwischen Angst- und furchtbezogenen Störungen gemacht wird.
Ja, also Angst bezieht sich auf die Zukunft und die Furcht auf die Gegenwart sozusagen. Okay.
Genau.
Es gibt ja verschiedene Diagnosen bei diesen angst- und furchtbezogenen Störungen. Und die wollen wir mal kurz vorstellen.
Ja.
Ja, und später nochmal genauer dann in späteren Folgen. Womit wollen wir denn anfangen?
Also wir können natürlich direkt einfach nach der ICD-11 gehen. Und in dieser Reihenfolge würde die generalisierte Angststörung ganz vorne liegen. Das ist eine ganz interessante Störung. Ich würde die vielleicht mal kurz erzählen. Die ist von daher ganz interessant, dass die in einem anderen Klassifikationssystem, nämlich in der HIOP-Klassifikation, das ist so ein amerikanisches Klassifikationssystem, gar nicht bei Angststörungen, sondern bei Depressionen liegt. Und die generalisierte Angststörung besagt mir, eine Person macht sich wahnsinnig viele Sorgen über die Zukunft. Also grübelt permanent darüber nach, was denn Schlimmes passieren könnte. Ich könnte arbeitslos werden, meine Kinder könnten einen Unfall haben, mein Mann könnte dieses und jenes und so weiter und so fort. Und dieses permanente Grübeln führt immer wieder zu neuen Sorgen und so einer massiven Beunruhigung.
Ich mach mal weiter der nächsten in der Riege. Das ist die Panikstörung. Und die Panikstörung zeichnet sich dadurch aus, dass die Betroffenen Panikattacken erleben und für die Betroffenen kommen diese Panikattacken meistens aus heiterem Himmel. Mhm. Also nicht so richtig vorhersagbar. Mhm. Wenn man dann in fortgeschrittener Therapie ist, dann lernt man meistens, dass das so nicht ganz stimmt.
Ne? Gibt es Muster meistens.
Dass es schon Muster gibt dahinter. Aber genau, es ist nicht selten, dass es für Betroffene erstmal so ist. Ich habe Panikattacken. Und diese Panikattacken zeichnen sich dadurch aus, dass die Menschen eben eine sehr intensive Angstreaktion erleben, mit starkem Herzrasen, Schwitzen, Zittern, Anspannung, Unruhe.
Ja.
Und da können noch viele weitere Symptome dazukommen.
Das geht ja, wir kommen dann nochmal genauer drauf, aber das geht so weit, dass die Leute anfangen, den Notarzt zu rufen, weil sie denken, sie haben einen Herzinfarkt.
Genau. Ne? Genau. Oder dass sie eben aufgrund dessen, dass sie befürchten, in einer bestimmten Situation eine Panikattacke erleiden zu können oder bei bestimmten Tätigkeiten das dann eben vermeiden.
Ja.
Genau, eine andere Störung, die dann tatsächlich auch häufig mit der Panikstörung zusammen auftritt, ist die Agoraphobie. Beziehungsweise, wenn es mit Panik zusammen auftritt, spricht man auch von Panik und Agoraphobie. Mhm. Und die Agoraphobie ist einfach dadurch gekennzeichnet, dass Menschen Angst haben vor Situationen, aus denen es schwer ist, wegzukommen.
Eigentlich nicht wirklich. Also klassisch Agoraphobie würde ja sagen, Angst vor Marktplätzen.
Ja.
Es gibt gar nicht so viele Marktplätze, wie es Leute gibt, die Angst vor Marktplätzen haben im Wortsinn.
Ja.
Aber so wie du sagst, ne, Situationen, wo man nicht rauskommen kann.
Genau. Und da gibt es so Klassiker, die häufiger vorkommen. Also der Marktplatz kommt tatsächlich auch häufiger vor. Aber genau, andere Klassiker sind so öffentliche Verkehrsmittel, Fahrstühle, enge Räume, fensterlose Räume, so wie der, in dem wir hier gerade sitzen. Genau, so oder Situationen, wo viele Menschen anwesend sind, Kino, Theater, Großveranstaltungen. Genau, und die Befürchtung, also es gibt verschiedene Befürchtungen, die die Menschen dann haben können, was da alles passieren könnte. Mhm. Eine Möglichkeit könnte eben sein, ich könnte da eine Panikattacke bekommen.
Ja.
Oder einen Herzinfarkt und dann komme ich da nicht weg, kriege keine Hilfe.
Ja, dann gehen wir in die spezifische Phobie. Das ist das, was man so ganz klassisch vielleicht sich unter einer Angststörung vorstellt. Spezifische Phobie heißt also, ich habe ganz spezifisch Angst vor einer ausgestanzten Sache. Das sind zum Beispiel die Hunde. Es gibt Menschen, die haben eine Hundephobie. Oder ich habe Angst vor Spinnen oder Angst vor Höhen wäre auch sowas ganz Klassisches. Es hat übrigens fast niemand Angst vor den Sachen, spezifisch, vor denen man ja in unserer Gesellschaft wirklich Angst haben sollte. Autos, Steckdosen, ja, so Dinge, die tatsächlich Leid verursachen können, mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit. Komisch eigentlich, oder?
Ja, genau. Das ist eben dieses alte System, ne? Mhm. Dass wir eben immer noch Angst vor bestimmten Tieren zum Beispiel mit einer höheren Wahrscheinlichkeit haben, ja, weil das eben mal wichtig gewesen ist.
Ja.
Oder dass wir Angst haben vor Sachen, die, ich sag mal in Anführungsstrichen, relativ unsinnig sind.
Mhm.
Weil bei spezifischer Phobie kann es ja auch sein, zum Beispiel, dass jemand Angst vor Luftballons hat, zum Beispiel.
Mhm. Aber selten, ne?
Selten. Federn also so, zum Beispiel ist auch so.
Angst vor Federn? Hast du mal jemanden gesehen, Angst der Angst vor Federn hat?
Tatsächlich nur auf Video bisher. Ja. Aber ich habe Angst vor Luftballons, habe ich schon jemanden behandelt.
Verrückt.
Tatsächlich.
Verrückt.
Ja.
Und gut, die machen dann so einen lauten Knall, wenn die überraschend platzen, oder?
Genau.
Das ist dann das, was so diesen Schreckmoment
genau,
auslöst. Und da hat jemand so sehr drunter gelitten, dass das behandlungsbedürftig wurde.
Ja, genau. Angst vor Erbrechen kann zum Beispiel auch
sein. Angst vor Erbrechen, ja. Angst vor Erbrechen, genau.
Mache ich weiter mit der nächsten, und zwar, das ist die soziale Angststörung. Mhm. Die hast du vorhin schon beschrieben.
Mhm.
Das sind Menschen, die Angst vor sozialen Situationen oder auch vor Leistungssituationen haben, also vor anderen einen Vortrag halten, eine Prüfung machen.
Ja.
Aber es kann, da gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungsgrade. Ne? Das kann wirklich so weit gehen, dass ich den Kontakt mit Menschen sogar komplett vermeide.
Mhm.
Wobei wir da wahrscheinlich schon von einer Persönlichkeitsstörung dann sprechen würden. Aber ja, im Allgemeinen geht es darum, dass der Kontakt mit anderen Menschen mit Ängsten verbunden ist. Und das häufig deswegen, weil ich befürchte, von denen irgendwie negativ bewertet zu werden.
Ja, das gucken wir uns auch nochmal genauer an. Ja. Das ist ja auch ganz interessant, weil die Leute dann häufig die Idee haben, jemand anderes merkt sich das auch. Also wir sind ja alle gar nicht so wichtig, wie wir glauben, dass wir wichtig sind.
Ja.
Und jemand mit einer sozialen Phobie hat dann häufig diesen Gedanken, andere finden, ich bin dumm oder ich bin, ich sehe nicht gut aus oder ich bin peinlich oder was auch immer. Fakt ist ja, andere Leute kümmern sich meistens überhaupt nicht um das, was ich mache, sondern die kümmern sich um ihr eigenes Leben.
Ja, das kann manchmal auch, wenn das dann in der Behandlung festgestellt wird, ich bin gar nicht so wichtig, in Anführungsstrichen, wie ich denke, kann das manchmal auch dann ein Wermutstropfen sein, auch wenn die Angst dadurch weniger wird.
Dann haben wir noch so zwei Störungsbilder, die sind jetzt in der ICD-11 neu drinnen. Die waren in der ICD-10 noch unter einer anderen Diagnose gewesen, also in dem Vorläufer-Diagnose-Manual. Das sind zwei Störungsbilder, die eigentlich klassisch eher Kinder- und Jugendstörungsbilder sind. Das ist die Trennungsangststörung. Das heißt, jemand, und zwar typischerweise eben dein Kind, hat übermäßig starke Angst davor, sich von Mama und Papa zu trennen. Also beispielsweise, wenn es in den Kindergarten geht oder wenn es in die Schule geht. Und zwar so ausgeprägt, dass man dann den Gang in die Schule nur mit großen Schmerzen, Bauchschmerzen, großem Aufwand von vielen Beteiligten überhaupt machen kann. Das wäre so eine Trennungsangststörung. Gibt es auch im Erwachsenenbereich, ist dort aber nochmal deutlich seltener oder kann sich auch halten bis in den Erwachsenenbereich. Und selektiver Mutismus, auch klassischerweise eher eine Störung, die so im Kindes- und Jugendalter verortet ist, bedeutet, dass diejenigen nicht sprechen können. Das ist also Mutismus, ruhig sein, und zwar anderen Personen gegenüber, typischerweise Autoritätspersonen gegenüber. Also beispielsweise, mir fällt es extrem schwer und ich kriege tatsächlich im Wortsinn kein Wort raus, wenn ein Lehrer vor mir steht. Ich kann mit meinen Geschwistern reden, das ist gut. Ich kann auch eigentlich mit meinen Klassenkameraden reden. Aber mit einem Lehrer oder mit jemandem, der als erwachsene Person im Supermarkt ist oder sowas, da kriege ich einfach wirklich kein Wort raus, selbst wenn ich es denn wollte. Ja, damit sind wir doch schon erstmal durch und haben schon mal angerissen und uns einen Überblick verschafft, welche Störungsbilder werden uns denn jetzt so in den folgenden Folgen beschäftigen. Wollen wir den Faktencheck mal auflösen? Wie oft ist denn das so?
Genau, wie häufig kommt das eigentlich vor, so eine Angststörung? Angststörungen sind die häufigsten Störungen, die wir an psychischen Störungen haben. Und zwar insofern, dass man davon ausgeht, dass über das Leben hinweg, also die sogenannte Lebenszeitprävalenz, so 15-20% der Menschen mindestens einmal in ihrem Leben an irgendeiner dieser Angststörungen, die wir gerade so mal durchgegangen sind, leidet.
Wenn wir das jetzt mal versuchen, plastisch zu machen, gehen wir mal davon aus, wir haben Klassentreffen, sind schon in Rente, ja, wir haben jetzt also so unser erstes Klassentreffen nach Renteneintritt, eine Klasse mit 30 Leuten sind dankenswerterweise auch alle miteinander gekommen. Und dann würde man jetzt also erwarten, so zwischen 5 und 6 Leuten von uns haben mal irgendwann in ihrem Leben entweder eine Panikstörung gehabt oder eine Agoraphobie gehabt oder eine Sozialphobie gehabt oder eine spezifische Phobie gehabt. 5 bis 6 von 30
genau.
Hatten mal so schwere Beeinträchtigungen durch Angst oder Furcht. Ja, wie wir das jetzt hier gerade dargelegt haben.
Genau.
Das
genau.
ist viel, ne?
Das ist viel, genau. Und das ist tatsächlich auch noch mal mehr als das, was du am Anfang beim Faktencheck gesagt hast, wo du ja gesagt hast, jeder Zehnte.
Ja.
Und man geht davon aus, es ist eher mehr. Das jeder Zehnte ist tatsächlich richtig für die spezifischen Phobien.
Mhm.
Die sind nämlich die häufigsten unter den Angststörungen. Das ist ziemlich häufig. Und die anderen Diagnosen, die wir so benannt haben, die kommen dann schon deutlich seltener vor.
Mhm. Ne?
Also so eine Panikstörung zum Beispiel, da geht man von eher so 2% aus.
Ja, ja. Das hat wahrscheinlich dann keiner aus unserer Klasse gehabt.
Genau, das kann gut sein, dass es dann keiner gehabt
hat. Müssten wir noch ein paar Parallelklassen mit dazu ziehen.
Ne? Mhm. Genau. Oder eine Agoraphobie, da geht man so von 4% aus. Und soziale Phobie so von knapp unter 3.
Ja.
Generalisierte Angststörung auch eher Richtung 2
ja.
Prozent.
Ja. Ich bin mal kurz spitzfindig, wenn ich das so aufaddiere, addiert sich es nicht ganz. Das funktioniert bloß dann, wenn diese Angststörungen teilweise komorbid auftreten. Ja?
Genau, das ist ganz häufig. Also die Angststörungen treten häufig zusammen auf, sozusagen. Und andere Störungen, die auch häufig mit Angst gleichzeitig auftreten, sind einmal die Depression und dann Substanzabhängigkeiten.
Das ist interessant.
Also Alkohol, meistens Alkohol.
Meistens Alkohol.
Cannabis ist auch noch sowas, was ich sagen würde, was vorkommt, aber deutlich seltener als Alkohol.
Muss man auch erstmal rankommen. Ist ja eine illegale Droge, so mindestens jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist es eine illegale Droge. Wir befinden uns ja gerade so in so einer Umbruchphase.
In der Übergangsphase, ja.
Genau. Von daher ist das jetzt noch nicht so wahrscheinlich, dass man da überhaupt eine Bezugsquelle hat.
Ja.
Also kann man sie mindestens nicht im Supermarkt kaufen, im Gegensatz zu Alkohol.
Ja.
Angst und Depression erschließt sich sofort. Wenn ich Angst vor allen möglichen Dingen habe, dann ziehe ich mich auch zurück. Dann wird mein Leben so ärmer, erlebnisärmer. Ich habe auch sozialen Rückzug, dass mich das jetzt auch unglücklicher machen kann. Erschließt sich.
Ja.
Aber was hat denn Angst mit Alkohol zu tun?
Na, häufig kommt die Verknüpfung dadurch zustande, dass Alkohol beruhigt.
Mhm.
Ja, und dass ich also meine entweder vielleicht meine Unruhe damit reduzieren kann, dass ich vielleicht meine Grübeleien über die Situation damit reduzieren kann. Aber auch in anderen Kontexten kann das auch sein, dass ich den Alkohol vielleicht nutze, um zum Beispiel meine Ängstlichkeit zu überwinden.
Ja.
Also so ein relativ klassisches Beispiel wäre bei der sozialen Phobie, wenn ich Ängste habe gegenüber anderen Menschen, dann ist so ein Alkoholschluck
ja
auch manchmal förderlich und fördert dann erstmal bis zu einer bestimmten Dosis die Offenheit und macht mich vielleicht mutiger. Also letzten Endes geht es so um die Bewältigung.
Ja. Ich mach mal den Bogen zu ganz am Anfang. Da hatten wir diesen jungen Mann, der da am Bahngleis steht und seine Liebste abholen möchte, die noch nicht seine Liebste ist, wo er sich das aber so wünschen würde und der also unglaubliche Angst hat. Wenn er diese Angst jetzt mit Alkohol bekämpft, dann steht er dort betrunken vor ihr und lallt sie voll. Und das findet sie vielleicht jetzt gar nicht so dolle. Und der ganze Grund für dieses Missverständnis war, er hatte einfach Angst gehabt vor der Situation, vor diesem Mädel.
Ja, das ist, finde ich, auch ein schönes Beispiel dafür. Da kommen wir wahrscheinlich bei der Behandlung nochmal auch mit drauf. Angststörungen führen ja ganz häufig zu Sicherheitsverhalten. Also ich verhalte mich dann in einer bestimmten Art und Weise, um meine Ängste bewältigen zu können. Mhm. Und das wäre jetzt so ein klassisches Sicherheitsverhalten. Mhm. Und in häufigen Fällen führt das Sicherheitsverhalten zu dem, was ich eigentlich verhindern möchte. Mhm. Denn derjenige möchte ja eigentlich dadurch, wollte einen guten Eindruck machen.
Das wird das Mädel nicht so sehen.
Und das hat das dann nicht so gut funktioniert in dem Fall. Und so, das kann man, finde ich, bei Sicherheitsverhaltensweisen ist das ganz häufig so.
Ja. Ich freue mich auf Sicherheitsverhaltensweisen, aber jetzt kommen wir erstmal zum Ende für heute.
Genau. Das nächste Mal wollen wir uns damit beschäftigen, wie Angststörungen eigentlich entstehen.
Ja.
Und da sagen wir, soweit für heute.
Auf Wiedersehen.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Kopfkompass. Der Podcast des Lehrstuhls für klinische Psychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena.